Hallo, dies ist Part 2 unserer Aufnahme bei Holy Stoner. Wenn du Part 1 noch nicht gehört hast, dann hol das bitte jetzt nach.
Two Beards, One Beer, der Podcast, naturbelassen und ungefiltert.
So, da sind wir wieder. Wir haben ein paar menschliche Dinge durchlaufen. Wenn man ein bisschen Bier trinkt und dann kommen gewisse, wie soll ich sagen?
Hey, wir sind schon alle was
Bedürfnisse, wir genau. So, also,
Bio-Break.
Ja. Wir waren einmal Schiffe, ne? Also, jetzt geht's weiter. Martin hat uns gerade in der Pause jetzt ein Witt gezwickelt.
Ein belgisches Witt.
Pals gebraut.
Zwickeln haben wir zwar schon mal gehabt, aber können wir noch mal kurz anreißen. Das bedeutet aus dem Gärtank sozusagen was entnehmen.
Gärlagertank, also der letzte Hahn, wo es rausläuft, das ist quasi der Probehahn für den Brauer. Das ist der Zwickel, der wird auch Zwickel genannt. Und alles, was da draus rausläuft, ist halt gezwickelt.
Ja. Genau, ich mache für euch mal kurz ein Foto. Damit, schön mit der Etikette hier.
Da war gerade noch mehr Schaum drin, auf jeden Fall.
Das war noch ein bisschen mehr. Aber das bedeutet halt einfach das Zwickeln, das gehört dazu. Und wir werden uns jetzt das Witt mal, das war. Sollen wir drauf eingehen, Martin, das musst du entscheiden, was das genau ist?
Ja, ich kann dazu kurz was sagen. Also letztendlich, das ist ein Collab-Suit mit der Müller-Sohn-Brauerei, mit dem Sebastian. Wir haben uns dazu entschlossen, wirklich mal ein bisschen was Extravagantes zu machen. Das Hauptrezept kommt wirklich vom Sebastian. Wir haben das ein bisschen angepasst hier auf meine Brauerei und haben dann halt noch ein paar Ideen gesammelt. Es ist ein klassisches Witt. Es ist mit einer Witt-Hefe, also einer belgischen Hefe, vergoren. Wir haben auch klassisch Koriander und Orangenschale eingesetzt beim Brauen. Und Ziel war es eigentlich wirklich ein leichtes, super leichtes Sommerbier, fruchtiges Sommerbier rauszukriegen. Mit einer typischen Aromatik, was ein Witt hat. Also das ist nicht nur dieses Orange oder Koriander, sondern du hast halt auch diese Brotaromatik drin. Mhm. Also da ist sehr viel Rohweizen drin, was nicht gemälzt ist. Also deswegen hast du also ein bisschen Brotcharakteristik drin. Und letztendlich ist es halt vom Alkoholgehalt her super niedrig. Also du bist bei 4-4,5%. Ja, also mehr hast du nicht.
Also der Orangegeruch, der ist ja schon mal brutal, oder?
Also ja. Ich muss, also ihr werdet jetzt wahrscheinlich lachen, aber ich muss kurz muss sagen, wie das für mich im ersten Moment gehört.
Ja, riecht schon sauber. Was sehen wir?
Gemüselasagne.
Ja. Gemüselasagne. Okay. Ja. Also ich fand die Orange einfach so krass gerade. So ein bisschen wie wenn ich in der Fanta rieche.
Ich hatte da jetzt echt Zucchini in der Nase.
Ne? Und das ist ja das Geile am Riechen, ne? Weil jeder riecht was anderes. Jeder hat in seinem Geruchsgedächtnis einfach eine ganz andere Verbindung zum gewissen Geruch. Und das ist das Geile. Also hier ist tatsächlich kein Gemüselasagne drin, ne? Also auch kein Zucchini.
Schade.
Aber also ihr dürft das jetzt nicht falsch verstehen. Gemüselasagne liebe ich und deswegen.
Ja. Es ist halt frisch. Ne? Es ist super frisch. Es hat Zitrusnote drin. Es hat diese Orange drin. Es hat dieses Koriander drin. Man, ich kann eigentlich mal, Mama, ich bringe euch mal die Gewürze rum, aber die sind super frisch gewesen.
Genau, da habe ich nämlich auch gleich, wenn der Martin zurück ist, noch eine Frucht dazu. Das hat mich schon ewig mal interessiert, was mit dem Koriander eigentlich so. In welcher Form also, der eigentlich in das Bier kommt.
An welcher Stelle und so, ne?
Ne, das ja, das weiß ich, aber in welcher Form? Und das, das kriegen wir da, genau. Okay, das hat meine Frau beantwortet, das ist Koriander-Saat und nicht Koriander-Grün.
Genau. Koriander-Grün schmeckt zeitlich.
Genau, weil das hassen nämlich die meisten.
Genau.
Ja. Beziehungsweise da gibt es also diese zwei Lager, die dann sagen, Koriander schmeckt zeitlich, die anderen lieben es. Okay.
Mach das mal auf und rieche mal rein.
Für was ist das eigentlich gedacht? Weil das ist jetzt nicht für extra für Braubedarf, oder?
Das ist vom Gewürzgroßhandel, ist
es. Ja, okay. Das kannst du. Da machst du Dings zum Beispiel, Glühwein.
Machst du mit Glühwein-Tee, da kannst du Tee-Mischungen reinnehmen.
Ja, okay, das.
Das ist brutal, ne?
Das ist richtig brutal.
Ja, also der ist ein super frischer Koriander und das ist halt auch wichtig. Du musst Gewürze haben, die super frisch riechen.
Also ich persönlich liebe Koriander.
Riech mal in der Orange neu.
Jetzt habe ich echt mal das erste Mal pure Koriandergeruch überhaupt. Weil ich koche ja nicht.
Oh ja.
Wie ihr Leute schon wahrscheinlich mitbekommen habt.
Das ist also für mich pur Weihnachten halt.
Genau. das ist halt was, wo ich sage, wenn du sowas machst, so Produkt, dann guckst du auch, dass die Qualität stimmt. Und dann muss auch die Qualität von deinen Gewürzen stimmen. Die Gewürze, die du im Supermarkt kriegst, sind mit Sicherheit nicht schlecht, aber sind meistens schon länger abgestanden.
Definitiv. Und das kann man bei dem Koriander definitiv merken, weil wenn du Koriander im Laden kaufst, der riecht so nicht.
Genau. Und das ist auch ein spezieller Typ von Koriander, das sind indische Koriander, die sind sowieso noch mehr zitruslastig. Ja, also da gibt es auch Unterschiede. Und da musst du halt ein bisschen drauf achten. Und wenn du einen guten Großhändler hast, der frische Gewürze dir auch preist und du dann auch überzeugt bist von der Qualität, dann kannst du das auch in so ein Produkt mit einbinden. Das kriegst du nicht einfach im Edeka. Das ist es halt. Ja. Und das riechst du halt draus.
Schaum ist fast weg. Ich würde sagen, Prost.
Prost, ja.
Alla. Ohne Rezens.
Hätte ich natürlich, wie der Martin vorhin auch schon wahrscheinlich in der Pause, glaube ich, gesagt hat, ohne Kohlensäure natürlich, weil es gezwickelt.
Ja, das muss man sich jetzt halt irgendwie noch ein bisschen einbilden. Aber es hat eine Säure. Die Säure ist typisch für belgische Hefe. Es hat eine schöne Farbe, schöne helle Farbe. Es hat eine Vollmundigkeit, eine gewisse. Und du hast halt trotzdem immer noch diese Frische. Und ich glaube, in dem Moment, wenn die Rezens noch mit rein spielt, hast du da wirklich ein tolles Bier kreiert für den Sommer. Und auch, falls es ist auch warm, ne? Also wir bei 80 Grad. Ne? Und wenn das noch ein bisschen kühler ist, hast du noch diese erfrischende Wirkung noch dabei. Ja? Das hast du da jetzt nicht.
Also ich finde jetzt tatsächlich, dass die Orangenschale jetzt mehr rauskommt als Koriander. Weiß natürlich nicht, ob es im Finale Bier dann genauso ist. Das willst du wahrscheinlich auch nicht.
Nee, das ist immer die Überraschung, wo du dann kriegst. Was aber hier schon siehst, ist eine gewisse Schaumstabilität, ja, die da ist. Also die Eiweißrast beim Brauer war richtig gewählt. Du hast von der Farbe her passt es genau in den Stil von einem belgischen Wit.
Definitiv.
Ja, das ist super hell. Ja. So soll es sein.
Großtechnisch muss ich sagen, ist es, also für mich persönlich, schon ein Unterschied zu den Wit, die ich kenne.
Ja.
Also dieser Koriander, den du mir gerade gegeben hast, den riechst du direkt raus. Ja. Schmecke tut man mehr den Orangenschale.
Ja.
Aber der Koriander kommt richtig.
Jetzt, wo ich am puren Koriander gerochen habe, ist auch der Koriander echt präsent. Vorher hätte ich schwören können, ist es mehr Orange. Jetzt, nachdem ich den puren Koriander gerochen habe, ist es mehr Koriander. Ist halt schon...
Die passen aber halt richtig gut zusammen. Das ist noch das... Gut, das ist auch der Grund, warum die gewählt wurden, die beide Gewürze zusammen.
Genau, die Historie des Wit ist ja nicht irgendwie jetzt erst seit den letzten 10 Jahren entstanden, sondern das Wit, das hat ja auch schon 200 Jahre auf dem Buckel. Ne? Das war ja früher so ein bisschen das Feldwald- und Wiesebier, was die im Sommer getrunken haben. Und die haben halt, wenn ich Hopfen hatte, und dann haben die das halt mit dem Produkt, was sie halt irgendwie günstig erworben haben die das halt verlängert. Und das war halt damals Orangenschale und Koriander.
Also ich persönlich bin ein Wit-Fan, ich mag Wit-Biere.
Ja.
Ich bin ja eh Belge-Fan, das habe ich jetzt glaube ich schon 800.000 Mal gesagt, aber die brauen halt meiner Meinung nach das beste Witbier.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich bin immer schon Fan gewesen, weil dieses sommerlich Frische, das mag ich halt eher. Ja. Was halt auch bei uns im Weißbier in Teile kommt. Irgendwo sind die Biere vergleichbar.
Aber du darfst ja Witbier niemals mit einer Weißbierhefe vergären.
Okay.
Ne? Also du musst wirklich belgische Hefe nehmen. Ach, das ist eine obergärische Hefe, aber die hat ganz andere Phenolcharakteristik wie eine Weißbierhefe.
Aber die
werden gleich identisch hergestellt. Also
ich wollte gerade sagen, in absolute Date ist es so, dass Weißbier von dem Witbier sich halt auch wirklich nur in deine finale Zutaten dann unterscheidet.
Genau,
ja. Also ich habe zum Beispiel eine kurze Anekdote. Ich habe, meine Mom ist kein Weißbier-Fan. Sie trinkt gerne Bier, aber sie sagt, Weißbier ist ihr so zu sämig, so dieses zu
Mundgefühl ist
zu schwer, so und dann kommt noch diese Banane vielleicht dazu, das ist dann gar nichts mehr. Dann habe ich gesagt, pass auf, wir probieren mal ein Witbier. Das ist genauso Weizenbier, also die Grundlage ist auch der Weizen.
Der Hauptteil ist Weizen.
Genau, und es ist auch ein Weißbier, aber es schmeckt eben frischer und das hat halt absolut überzeugt. Das ist ja komplett anders. Ich sagte, ja, so schwer ist es nämlich, aber es hat halt irgend so eine andere frische Note dabei. Und das du hast
trotzdem eine Vollmundigkeit drin, weil wir Hafermalz mit drin haben. Wir haben auch,
ihr habt auch Hafermalz mit drin.
Wir haben aber nicht ganz, also nicht viel, einfach bloß ein Teil. Der Hauptteil ist Rohfrucht, Weizen-Rohfrucht. Also das sind quasi Weizenflocke gewesen, wo halt nicht vermelzt sind. Das ist auch eine Besonderheit vom Witt, da sind sehr viele Rohfrüchte drin. Also früher haben die halt wirklich unvermelzte Sache einfach so verbraut. Ne? Was okay ist, aber das bringt halt dieses Getreidische halt mit rein. Ne?
Kenne ich persönlich jetzt nur vom Stout, muss ich sagen. Also ja, dass man da viel Rohfrucht drin hat.
Viel Rohfrucht drin. Ne?
Also was ja beim Weizenbier aber nett ist.
Nee. Aber im Spätsort.
Aber typischen Witt schon auf jeden Fall.
Ja.
Also da bin ich schmeckt auf jeden Fall gut, also ich bin gespannt auf das Endergebnis.
Ich auch.
Was da rauskommt.
Ich auch. Also ich sag mal, wenn der Zwickel schmeckt, dann kann das finale Bier ja nur geil sein, oder? Ist es nicht so?
I hope so, ja. Also, wenn jetzt nichts mehr ganz krass schief geht, ist es wirklich gut. Ja. Ich bin Fan früher.
Wie ist denn das eigentlich? Wie hast du eigentlich das ganze Wissen rangeschafft? Weil du guckst ja nicht, du hast ja keine Brauerlehre oder sowas, sondern du hast dich einfach selbst eingelesen und hast dir irgendwann gedacht, ja, mal Brauerei.
Also bei mir ist es so, ich war nie der Überflieger in der Schule oder sowas in der Richtung, aber wenn mich was interessiert hat, ne, dann habe ich es wirklich bis zum Erbrechen wirklich im Detail verfolgt. Das war früher teilweise bei meine Vespa-Rollers, wo ich wirklich jeden Motor auseinandergenommen habe, wo ich mir das Ganze irgendwie auch geeignet habe. Jetzt was brauche, wenn mich wirklich was gefesselt hat, habe ich schon immer autodidaktisch, also das waren alle Medien, die ich zur Verfügung hatte. Mittlerweile gibt es Internet, früher gab es das nicht, da gab es bloß Bücher. Ich habe Bücher, ich habe Internet, ich habe Foren, ich habe mich ausgetauscht mit Brauermeister und allem miteinander und auch im Forum und Sache diskutiert, jetzt die Ausbildung zum Biersommelier gemacht. Das waren so die Schritte, wo mich jetzt begleitet hat in meiner Entwicklung, sage ich mal. Ja. Das Gute, was mir oder was jedem eigentlich, der den Weg irgendwie einschreiten will, zugutekommt, ist, dass dieses ganze Brausegment sehr offen ist. Ja, also die Leute, die Brauer, die Brauereien hin, ob das Kleine oder das Große sind, ich habe noch Kenner kennengelernt, der irgendwie, oh, das ist mein Geheimrezept, da gebe ich nichts her, sondern die sind froh, wenn sie mal jemanden sehen, der sich interessiert für dieses Handwerk, die geben dem auch Tipps und also ich finde dieses, ja, diese Crowd, wo da außenrum ist, ja, finde ich super.
Ich muss dir da recht geben, also ich als eigentlich Hobbybrauer, ich habe das schon ewig nicht mehr gemacht, aber
ja,
okay. Das Ding ist, die Community ist krass, das stimmt. Also es gibt abartig gute Foren, wo du richtig krass viel Wissen mitnehmen kannst und jeder dir auch wirklich mit jedem Problem hilft. Ja. Und wenn du ein bisschen suchst und dann findest du auch Leute, die in deiner Umgebung sind, die vielleicht schon ein paar mehr Sude gemacht haben und sie helfen sich wirklich alle untereinander. Und ja, das ist wirklich gut.
Und das ist eine Dynamik, wo ich super gern habe, ja? Weil scheiß drauf, ich gebe auch jedem mein Rezept von meinen Biere, wo ich hier verkaufe. Warum nicht? Ich finde es sogar cool, wenn dann einer versucht, das daheim hochzubrauen. Das wird anders da, weil der hat anderes Wasser, der hat andere Verhältnisse mit seinem Brauequipment, aber es geht in die Richtung und ich finde es cool, wenn jemand sich in die Richtung annähern will. Ja? Und so bin ich ja auch gewesen. Ich habe jeden gelöchert, ich habe jeden Braumeister, wo ich irgendwie kennengelernt habe, habe ich direkt, wie machst du das, wir machen so, hinher. Dann habe ich mal über Foren was neu gelesen, Bücher gewälzt ohne Ende und das, so kommt mal so peu à peu zu dem Wissen. Ja.
Wir leben in echt, also aus der Hinsicht echt gute Zeiten, weil die Globalisierung, die Digitalisierung schreitet voran und du kriegst also wirklich, also wenn du willst, kriegst du Infos über alles.
Und das ist auch was, wo ich sage, das ist nicht bloß bei der Kleine so, sondern das ist auch bei der Große so. Wenn ich jetzt, wir haben jetzt am Donnerstag, wir haben eben jeden Donnerstag unseren Biersommelier-Stammtisch und da ist virtuell online, jeden Donnerstag ein anderes Thema. Jetzt war gerade letztens Gamba Bavaria. Gamba Bavaria war dann der Chef dabei gewesen, also quasi der Vertriebler und hinher. Da wird über Rezepte geredet. Das heißt nicht, dass die, sondern die sagen, hey, da haben wir den Hopfen eingesetzt, da haben wir die Hefe eingesetzt, Zell, jenes hinher. Du denkst schon so, oh Gott, das ist ja voll das Betriebsgeheimnis eigentlich, wo du dann sagst, hey cool, ja, die sind einfach bloß stolz drauf und freuen sich, wenn sie es weitergeben können. Und das ist halt einfach so offene Gesellschaft, die einfach cool ist, wo man Spaß macht und dort gibt es keine Konkurrenz. Es gibt Vielfalt, aber es gibt keine Konkurrenz.
Ja, das habe ich auch bemerkt. Wäre ein sehr gutes Ding in der ganzen Bierszene. Und jetzt sagt der Zusammenhalt ist sehr groß. Also muss ich echt sagen. Ja,
absolut.
Macht auch echt Spaß. Also ich sag, wir bewegen uns ja auch in der Richtung. Und ich habe nie bemerkt, dass es irgendwelche Anfeindungen gäbe oder irgendwelche Geheimniskrämerei oder sowas. Wirklich, das ist echt nicht schlecht. Außer diese. Außer vielleicht die ganz große. Ich meine, hier, was ich.
Es gibt Beispiele, also wo ich selbst sage, oh, jetzt überlege ich mal, was der da gemacht hat. Ne? Also ich meine, es gibt Beispiele sogar aus regionaler, die Blackstock-Jungs ja, aus Speyer. Ne? Die Blackstock, die haben ein Bierlabel auch an den Markt gemacht. Saugeiles Bier, nach wirklich qualitativ hochwertiges Bier, haben da ihr Biergarage etabliert im Industriehof in Speyer. Super in, macht Spaß, denen zuzugucken, die haben nach wirklich tolles Bier. Haben jetzt halt keine eigene Brauerei, aber die starten halt anders da. Die wollen irgendwann ihre eigene Brauerei haben und haben jetzt halt Lohnbrausute gemacht. Ne? Was okay ist, was absolut, absolut gut ist. Ja?
Auch unter dem Begriff Gypsy-Brauer.
Ja, bekannt, genau. Ja. Und das machen ja viele, wo man gar nicht weiß. So, die haben jetzt halt sich Blackstork genannt, weil sie halt auf diesem Thema Schwarzstorche Speyer rumgeritten sind. Man muss dazu sagen, Speyer war biertechnisch die drittgrößte Ausschlags- Gruppe von Deutschland gewesen. Ne? Möchten Sie gerade auf Stopp, glaube ich, oder?
Ne, ich glaube, der Flo kontrolliert. Einfach nur ein bisschen.
Also. ich weiß nicht, was da gerade passiert.
Bitte dranbleiben, das ist nur eine kurze Unterbrechung.
Ja, da sind wir wieder. Wer gemeint hat, es führt alles super perfekt funktioniere, der liegt falsch.
Der war nicht bei Two Beers, One Beer.
Richtig, aber es macht nichts. Der Martin, der war gerade mittendrin bei was zum Erklären und da kann er direkt weitermachen.
Genau. Also wir sind stehen geblieben bei Speyer und Brauereidichte und auch Ausschlagmenge. Und irgendwann war man, glaube ich, sogar drittgrößte Ausschlagmenge von Deutschland gewesen. Das war kurz eine 50er Jahre. Und da gab es eine große Brauerei, die nannte sich Schwarzstorche. Und die Blackstock-Jungs, die haben halt quasi das Thema aufgegriffen, was ich super geil finde. Und haben das historisch quasi jetzt wieder ausgearbeitet. So, letztendlich ist es so, dass es eine große Firma gibt, große Brauerei gibt im Umkreis, die halt damals auch die größte Aktienanteile von der Schwarzstorche gekauft hätten in den 70er Jahren und Bier vertreiben irgendwo in der Welt unter dem Namen Schwarzstorche oder Blackstock, wie auch immer. Und letztendlich gab es da auch so Namensgeklüngel. Ich will da gar nicht tiefer reingehen. Das kennen die Blackstock-Jungs viel, viel besser erklären, beziehungsweise auch die große Firma, die ich jetzt nicht nennen will. Letztendlich ist es wieder so das Zeichen mit dem Überschwingen, also quasi viel zu viel Intentionen reinzulegen. Man hat hier irgendwie eine kleine Brauerei oder kleine Gesellschaft, wo sich etabliert, wo eine Biermarke auf den Markt bringt. Anstatt einfach diese Dynamik zu übernehmen als Großfirma und zu sagen, hey, pass auf, wir geben euch die Möglichkeit, hier bei uns euer Bier weiterzuentwickeln, andere Geschichte zu machen, vielleicht auch mit dem Namen von uns oder wir sind dann Teilhaber oder wie auch immer, ja, müssen die erstmal so kleine Firma verklagen und wollen die wirklich ins Nichts treibe, wo ich dann denke, so
völlig unnötig.
Was ist denn das für eine Welt? Ja? Wir retten hier von Ausschlagmenge von 6000 oder 60 Hektoliter im Jahr oder 100 Hektoliter im Jahr oder 150 Hektoliter im Jahr zu 50.000 Hektoliter in der Woche.
Ja.
Ja? Das sind Unternehmensvergleiche, die verstehe ich nicht. Und das sind einfach so Dinge, die passieren immer noch und die passieren auch immer wieder und das finde ich halt schade. Weil das ist übers Ziel hinausgeschossen. Und ganz ehrlich, große Brauerei hier bei uns, direkt um die Ecke, macht euch mal Gedanken, was ihr überhaupt wollt. Ja, also ich meine, jo.
Ja. Aber egal. Ja, finde ich auch, da könnte man sich auf jeden Fall irgendwie einig werden.
Ja.
Wieso muss es dann gleich der Rechtsweg oder so?
In solche Dinge wird sehr oft und sehr überspitzt reagiert und ist wirklich unnötig, ja. Das denke ich, sind wir uns alle einig.
Gut. Ja, wunderbar. Ich habe hier bei mir noch als Frage aufgeschrieben, weil wir haben die ganze Zeit Schär aus einer riesigen Flasche getrunken mit dem schönen Plopferschluss, den ich das super finde. Aber ich habe mich auch gefragt, wie wäre es denn eigentlich mit Dose? Wie ist denn das mit Doseabfüllung für so kleine Brauerei? Macht das Sinn?
Super, wenn du mir den Doseabfüller schenkst, dann mach ich das. Also, Sinn macht es definitiv. Dose ist eigentlich die perfekte Verkleidung für Bier. Ja, also Dose ist nicht dieses Kiosk oder Tanke oder wie auch immer Bier, sondern Dose ist absolut 100% blickdicht, also UV-dicht. Das heißt, das Bier, das kriegt keine Alterung, wie auch immer. Ja? Und es ist halt auch super luftdicht, also quasi keine Oxidation durch Sauerstoff. Und deswegen ist die Dose eigentlich das perfekte, prinzipiell das perfekte Gefäß, wo du Bier drin hast. So per ISO, ja. Doseabfüller, da sind wir jetzt wieder bei einer anderen Geschichte, das kostet halt richtig Geld, aber kostet auch ein Flaschenabfüller, kostet auch Geld. Ja, also ich habe jetzt, warum habe ich Bügelflasche? Bügelflasche ist halt so eher, ja, das tut ein bisschen Handwerkzeuge, sieht halt cool aus, macht plopp. Ja. Bier ist übrigens auch ein lautes Getränk, also das darf man ruhig ploppen lassen, ja, das gehört einfach dazu, wie Sekt oder Champagner. Genau, ja. Ja. Das ist einfach ein lautes Getränk. Ich komme jetzt aber leider auch, oder was ist leider, ich komme jetzt auch ein bisschen davor weg, also ich werde die Flaschenumstellung auch vornehmen, weil das einfach, ich krieg's logistisch einfach nicht mehr gebacken, diese ganze Flasche auch zu spülen und sauber zu halten, weil so ein Plopverschluss ist natürlich auch hygienisch sehr aufwendig. Also du musst das Gummi abmachen, du musst halt gucken, dass alles hygienisch sterilisierst, dass alles super sauber ist. Du hast halt so einen Kronkorken, ist halt effektiver zu behandeln. Den kriegst du halt einfach besser sauber. Das ist einmal gut, fertig.
Das bringt mich zu einer Frage. Kriegst du deine Flasche wieder? Hast du Probleme damit? Weil viele Brauereien haben das Problem, dass sie ihre Flasche nicht wieder kriegen.
Ja, das ist auch so eine Sache. Ne? Also du fängst ja auch so eine Brauerei zu machen und dann wägst du nicht genau, was machst du für Flaschengröße. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich mache eine Flaschengröße, die es nicht super häufig gibt, ja, die ich dann auch garantiert unterscheiden kann von deiner Flasche, wo ich es zurückkriege. Und das ist die 075er belgische Bügelflasche. Die gibt es hier nicht. Es gibt eine Brauerei, die ist aus dem Badischen Tribe, die diese Flasche hat. Das ist die Kühle Krug.
Ja,
ich nenne jetzt einfach.
Ja. Ja, ja, ja.
Die hat genau diese Flaschengröße. Alles andere gibt es nicht. Also es gibt niemanden, der im Umkreis diese Flasche hat. Von daher bin ich relativ sicher, dass die Leute, die Flasche zurückbringen, das sind meine Flasche. So, ist so. Ich verlange auch einen anderen Pfand, weil ich meine Flasche eigentlich alles selber spüle. Am Anfang war das ein Problem, weil viele haben das so ein bisschen so als, die haben eine Flasche von der Holy Stone Brauerei und tun sie es bei sich daheim hinstellen.
Okay, das ist aber so, nicht die Regel normal. Nee. Ne?
Am Anfang war es aber schwierig. Ich habe am Anfang gerechnet mit so ein bis zwei Palette Flasche, wo ich kaufen muss. Mittlerweile bin ich bei 10 Palette. Ja? Also wir hätten hier von über 15.000 Flaschen, ja? wo ich gekauft habe, bloß dass ich einen gewissen Kreislauf aufbauen kann. Aber ich gehe jetzt weg, ich habe einen anderen Flaschenabfüller, ich muss es dann noch in Betrieb setzen, aber ich gehe auf die Standard 03305er Flasche, die man auch in jedem Edeka und so weiter abgeben kann, weil ich sage, die Zeit habe ich einfach nicht mehr. Die Flasche spüle, das ist anderthalb also, bis zwei Tage in meinem Leben, wo ich sage, das brauche ich nicht.
Ich muss noch mal einen anderen Aspekt jetzt nennen zur 075er Flasche. Ich bin kein Fan davon, weil für mein Feierabendbier ist es mir zu viel und für zu zweit zu teilen ist es mir zu wenig. Deswegen, das ist so genauso zwischendrin. Also für mich persönlich, das gefällt mir nicht. Ich weiß nicht genau, mit der Gebindegröße kann ich nicht großartig was auffangen.
Absolut, okay. Also das ist auch, ich habe auch viel Resonanz gekriegt von WC-Biertrinker. Das war so ein Ding.
Genau, weil du hast...
Wie kannst du 3/4 Liter Flasche abverkaufen? Ich brauche 1/2 Liter, ich muss auch die Hefe aufschütteln. Alles verständlich, alles okay. Aber ich muss einen Unterschied einfach zu dem Markt herstellen. Mhm. Der Markt hat 0,5 und 3,30, ich habe halt 0,75, ja? Weil ich halt meine Flasche wieder zurückhaben will. Ja? So, however, das wird Geschichte wäre, in 2 bis 3 Monaten, werde ich die 0,33er, 0,5er Flasche etabliert habe und dann sind die 0,75er eigentlich bloß noch als Special Version irgendwie.
Genau, weil es sind nämlich auch viele Brauer, wie zum Beispiel das Stefan von, wie heißen sie, ja, was bei der ist. Typischerweise der Name entfalle. Meisel and Friends.
Ja.
Genau, die haben ja auch 0,75er in Special-Versionen dann.
Genau, mit Sektkorke, beziehungsweise mit so.
Richtig, so, genau. Ich meine, das ist dann, es ist was, so, das sowas verschenkt man oder das hat
was
halt.
Edles.
Genau, das ist was Edles. Jetzt für dich in der Größe glaube ich schon, dass die 0,5er und 0,33 bin ich gar kein Fan, aber 0,5er finde ich so das Standard. Der ist auch richtig, der ist auch für Mike Gläser zum Beispiel nicht der Hammer, aber einfach sinnvoll. Ja. Wie jetzt die Leute dir gesagt haben, mit dem Wäzebier, das macht keinen Sinn. Du schenkst dir dein Wäzebierglas ein und hast noch zu viel in deine Flasche drin, dass du dann im zweiten Schritt einfüllen musst.
Alles gut. Es ist halt, man muss verstehen, wo man herkommt. Ne? Und es hat alles seine Berechtigung. Es hat auch die Literflasche seine Berechtigung, wo du bei deiner Hausbrauerei noch füllen kannst. Mhm. Ja? Mhm. Es ist halt, ich verstehe das, dass eine 3/4-Liter-Flasche komisch ist, weil das basten kein Glas neu, es gibt kein 3/4-Liter-Glas, es gibt halbe Liter, es gibt kleinere 0,3, 3/4-Liter, fertig, mehr gibt's nicht. Ja? Genau. Ich habe noch kein 0,75er-Glas
gefunden. Ne? Also ein Stiebel.
Ja, aber however, auf jeden Fall, ich habe es halt deswegen gemacht, weil es halt eindeutig ist und weil es halt meine Flasche war, weil ich halt vermeiden wollte, dass die Flasche irgendwie, dass ich eine andere Flasche kriege.
Ja.
Ja? Und selbst da muss ich aufpassen, dass ich nicht Flasche vom kühlen Krug kriege, ja? Weil ich habe halt meinen Euro-Pfand auf die Flasche, weil die kostet mich halt auch ordentlich im Einkauf.
Ja, ja.
Und das will ich auch zurückhaben.
Logisch.
Und letztendlich ist es so, dass ich gucken muss, dass das auch wieder gleichzeitig zurückkommt. So. Das Learning, weil dir sagt Kenner vorher, wie du Brauerei aufmachen sollst, was du da für ideale Flaschegröße hast, weil jeder irgendwie anders tickt. Für mich ist es jetzt einfach so, ich verbrauche zu viel Zeit für das Aufbereiten der Flasche, dass ich abfüllen kann. Also ich habe ungefähr 10% Braue, 90% außer rum.
Ja,
das heißt, ich habe nur abfülle, etikettiere, sauber mache und so weiter. Das ist die 90%, wo das ausfüllen. Das will ich reduzieren, weil ich wieder mich mehr aufs Braue konzentrieren will. Ja? Deswegen habe ich mir eine neue Flascheabfüller geholt. Deswegen habe ich jetzt umgestellt auf 0,33er, 0,5er Flasche, wo ich jetzt demnächst rauskomme mit Kronkorke, in der Hoffnung, dass ich da einfach viel mehr Zeit wieder für das Kreative, für das Braue habe und nicht für die Standard-Erbit abfüllen.
Ja. Nochmal zurückzukommen auf die Frage, aber Dosenabfüllung wäre einfach nur teurer, weil bei Dosenabfüllung hast du das Problem nicht, dass es zurückkommen muss.
Genau, Dosenabfüllung wäre nicht teurer. In dem Moment, wenn du einen gescheiten Dosenabfüller hast, der sich ungefähr im selben Preissegment wie der Flaschenabfüller bewegt, kannst du auch Dose abfüllen. Aber das Klientel, wo da draußen steht und zu einer Handwerksbrauerei geht und eine 0,5er Dose kauft, das fehlt.
Das fehlt. Da fehlt die Wertigkeit. Also genau, das Gefühl, jeder, die gefühlte Wertigkeit.
Jeder hat im Hinterkopf, Dose Bier ist an der Tanke.
Richtig,
ich,
genau.
Ich Faxe, Liederbix, was weiß ich, keine Ahnung. Ja. Das ist einfach. Und das ist nicht abwertend gemeint, aber das ist einfach so, das ist in den Köpfen drin. Mhm. Und die finden Dose Bier als minderwertig. Und das ist einfach falsch, weil Dose Bier eigentlich von der Verpackung her das Perfekte ist für Bier.
Wobei das wieder konträr zu dem ist, was natürlich in den Biershops momentan abgeht. Ne? Weil da geht nur noch Dosen.
Ja, weil halt genau dort am längsten das Aromaprofil vom Hopfen aufrechterhalten wird.
Und die Logistik ist einfacher.
Ja, du hast weniger Gewicht.
Und eine Dose kann viel mehr aushalten als eine Glasflasche und das ist für den Versand wieder viel besser.
Genau, und vor allem das Gewicht.
Ja.
Also verkaufe mal ein 24er Palette oder ein Karton 24er Flasche oder 24 Dose.
Ja.
Du hast einen Gewichtsunterschied von, was weiß ich, 7 Kilo oder sowas in der
Richtung. Genau, und ich als Postler weiß, der Versand ist einfach logistisch eine Kacke.
Ja.
Du kannst Glasflasche, ist logistisch niemals in einem gewissen Rahmen zu machen, der noch sinnvoll ist.
Genau.
Glasflasche zu verschicken ist einfach Kacke.
Ja. Du hast eine 0,33er Flasche wiegt knapp 500 Gramm.
Ja.
Eine 0,5er Dose wiegt 70 Gramm.
Ja.
Also das, da reden wir von wirklich 10
ab. Du hast eigentlich nur noch, das, nur noch den Inhalt als Dings zu berechnen, ja. Genau. Ja, klar. Ja,
hast du so Erfahrungen, du eigentlich bei euch, wie viel so Flasche Versandsache kaputt gehen?
Ja, definitiv. Ich kenne das von den Winzer bei uns. Also ich habe viel Winzer auf den Bezirke, die ich beliefere. Und ich bringe, also täglich bringe ich Kartons zurück, die zurückgehen, weil Beschädigung entstanden ist. Hm. Aber da kommt noch dazu, dass da ganz andere Probleme herrschen. Und zwar, die versenden 18 Liter Weinflasche in M-Karton. Ja, genau. Du erkennst das Problem schon allein.
700 Gramm die Flasche und dann nochmal 1 Kilo der Liter.
Richtig. An dem, was ich sage, erkennst du das Problem schon. Und ich nenne jetzt mal die zierlich Poschfrau, die es definitiv gibt, die ihr Pakete ausliefern muss. Die muss dann 30 Kilo stemmen und das den Leuten auch sanft abstellen und so Sachen. Weißt du, das ist alles Schwachsinn. Das ist wirklich, ganz ehrlich, für meine Art ist es Schwachsinn, dass man Glasflasche in dem großen Anzahl in Kartons steckt.
Und wie gesagt, Blech ist halt das bessere Verpackungsmittel.
Genau.
Du hast
die dürfen auch mal aufstürzen.
Ja, ach, recyclingtechnisch ist es das Bessere. Du kannst Blech zu 99,9% verwerten.
Genau.
Und bei Glas ist
und
es nicht so.
Wir haben in Deutschland auch diese hohe Pfandzahl für Dose. 25 Cent sind sie momentan. Und die werden auch zu einem sehr hohen Prozentsatz auch zurückgebracht. Und das ist auch das Gute in der Geschichte. Ja. Stone Brewing zum Beispiel werben damit auch auf ihre Dose. Mhm. Ich habe letztens gelesen, die schreiben drauf, dass, warum sie Dose verwenden und dass es einfach der beste Container ist für das Bier und auch aus der Recycling-Geschichte. Es gibt andere Meinungen, es gibt auch Experten, die sagen, das ist völliger Quatsch und das ganze Aluminium, CO2, was dafür natürlich aufgewendet werden muss und so weiter und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, das hält sich irgendwo die Waage dann.
Ich glaube mal, beim Blech ist es halt so, du hast halt zu 80% oder 85% Altblech und das Rest ist irgendwie Neuerz. Ja? Beim Glas ist es 60% Altglas und 40%
Erz. Ja? Das Glas hat noch ein ganz anderes Problem, das habe ich zwar habe ich auch letztens noch gelesen, und zwar, wenn zum Beispiel die Altglas-Container, wenn du nur annähernd 10% falsche Farbe in diesen Container landen, sind die unbrauchbar.
Ja.
Das bedeutet, man kann diese Farbe nicht mehr regenerieren aus diesem Altglas-Container. Und das sind sich viele gar nicht bewusst über diese Zahl. Das ist ein wirklich geringer Teil, der falsch landet, der das Ganze zunichte macht. Und das sind einfach glasspezifische Probleme, die meisten gar nicht auf dem Schirm haben.
Ja, können die das nicht automatisiert mittlerweile? Einfach durch den Automat laufen lassen und erkennen, ob es weiß, grün oder braun Glas ist?
Soweit ist die Technik halt nicht.
Weil bei uns zum Beispiel gibt es hier gar keine Glascontainer bei uns im Dorf-Dingens. Also,
die werden per Hand sortiert, Karl. Da sind Leute am Laufband und sortieren die verschiedene Farbe aus diesem Band raus. Also es läuft nicht automatisch ab, das Ganze.
Ja, es ist schwierig. Also ich denke, ach da muss man viel Pionierarbeit leisten. Ich finde auch, Dose finde ich nicht schlecht. Also um die Ursprungsfrage mal wieder zu bestätigen. Also ich würde gerne Dose abfüllen, aber ich weiß, dass es erstmal massive Zeit investieren müsst, um die Leute einfach dazu zu überzeugen, dass Dose Bier gar nicht so schlecht ist.
Ja. Wie läuft denn das eigentlich bei der Doseabfüllung? Kennst du die Doseabfüllanlage? Weil was ich mir jetzt momentan aus meinem Wissensstand nicht vorstellen kann, ist die Vorspannung mit CO2.
Machst du nicht. Du tust halt das Medium, tust du runterkühlen auf knapp 0 Grad.
Okay, damit es nichts verliert.
Genau, weil in dem Moment, wenn das Bier, das vorkarbonisierte Bier auf 0 Grad ist, ja, dann tut das CO2 ausgase. So, und das heißt, du tust quasi das Medium vorflute mit CO2, aber nicht vorspanne, sondern vorflute, und dann tust quasi das kalte Medium Bier noch schieße, bis es dann ein Level erreicht hat. Und das fängt dann langsam aufzuschäumen.
Mhm.
Und in dem Moment setzt du Deckel drauf. Und dann wird es umgekrimmt.
Umgekrimmt.
Und das hat den Vorteil, dass du null Sauerstoff drin hast, weil der Schaum nur aus CO2 besteht.
Der wird alles verdrängen, der Rest.
Das Einzige, was du halt hast, du hast ein bisschen mehr Verlust beim Abfüllen, weil halt ein bisschen mehr überschäumt. Aber das ist nicht schlimm, weil du halt das perfekte Gebinde hast.
Okay, jetzt habe ich das auch verstanden. Ah ja. Das hast du aber beim Flascheabfüller auch im besten Fall hast du es sehr kühl, ne?
Genau. Also je kühler, desto besser kannst du abfüllen. Desto weniger Verlust. Also desto weniger schäumt über. Also so habe ich es bei meinem Handabfüller und so habe ich es auch jetzt bei einem Halbautomat. Ja.
Das sind die Sachen für mich jetzt als Hobbybrauer, der jetzt wirklich aus minimalstem Equipment dann Flascheabfüllung macht. Also an dem Punkt ist es immer kritisch.
Ja.
Flascheabfüllung für einen Hobbybrauer ist...
Ich habe auch schon Leitkarte, die haben wir Flaschen zurückgebracht, die sauer waren zum Beispiel.
Mhm.
Ja. Wo ich sage, gut, ich kann es nicht ausschließen, dass ich nicht unsauber geschafft habe. Ich versuche, so sauber wie möglich zu schaffen, gerade bei der Abfüllerei. Aber es passiert halt doch, in der Luft ist irgendein Keim drin, der sich dann irgendwo festsetzt und dann ist halt...
Oder die Flasche war nicht zu 100% gespült oder wie.
Ja, oder das Gummi ist undicht,
genau.
Sauerstoff neu. Das sind alles so, gerade bei deinen Verschlüssen ist es so, das ist kritisch. Und du hast dann, aber nichts Schlimmes, du hast halt dann Essig. Ja, es schmeckt nicht, ist scheiße, aber es tut dir nicht weh. Also das ist quasi, Bier ist das einzige Lebensmittel, das nicht letal wird. Quasi letal heißt quasi irgendwie, du stirbst da drauf oder sowas.
Ja.
Also früher gab es ja diese Geschichte, wenn Eiweiß umkippt, dann kippst du um, dann, wenn du es trinkst, altes Bier, kippst du um, bist tot.
Quatsch. Nee, das stimmt überhaupt nicht.
Bier wird entweder sauer, dann ist es Essig, oder es ist halt Bier, fertig.
Da habe ich eine kurze Anekdote, die fand ich richtig witzig. Ich war mit meiner Family unterwegs und da waren wir so, und haben wir so eine alte Gardesitzsache gefunden und waren bei dem Besitzer dann auch in diesem Garten und die hatten so ein Loch drin, also so eine Art Betonring, der dann so zugemacht war und ich habe das mal aufgemacht, so aus Neugier. Da stand ein Kasten Bier drin, ja, der war völlig vergimmelt, hat alles so richtig. Da habe ich gesagt, guck mal, und dann habe ich die Flasche rausgenommen, habe so inspiziert und habe dann endlich geöffnet und habe gemerkt, okay, der Kronkorken lässt sich öffnen und es zischt. Dann habe ich gesagt, jetzt schocke ich meine ganze Family komplett. Und dann hat gesagt, guck mal, ich habe Bier gefunden, guck mal, alles ist Ablaufdatum 10 Jahre her oder sowas. Und dann hat er aufgemacht und voll arg gesetzt und getrunken. Ne? Wieso bist du wahnsinnig? Die sind völlig abgedreht und hat gedacht, genau Gott, das kann ich nicht machen und so. Und ich wusste aber, wenn es zischt, ist kein Sauerstoff reingekommen. Es kann mir nichts passieren. Ja, genau. Und das hat richtig aber Spaß gemacht.
Der Witz ist ja, selbst wenn Sauerstoff reinkommt, es kann nichts passieren.
Selbst dann nicht, ja.
Es schmeckt halt bloß sauer. Ja. Also ich habe...
Gut, ich hätte es dann aber gespeit wahrscheinlich. Und,
aber wir haben das Haus abgerissen und haben im Dachstuhl eine Bierflasche gefunden, die noch voll war, ne, von 1956. Mhm. Die habe ich aufgemacht, die habe ich in ein Glas getrunken, beziehungsweise Glas gefüllt und habe es probiert. Ne. Es hat scheiße geschmeckt.
Ja.
Es war halt fertig. Ne. Es hat auch noch gezischt, aber es war halt einfach fertig. Es hat einfach Temperatur abgekriegt, immer jahreszeitlich mäßig, war im Dachstuhl drin und alles drum dran. Natürlich ist das nichts. Ja. Aber es gibt auch Biere, die kannst du lange lagern. Die kannst du 10, 15 Jahre lagern, die werden anders statt.
Das wird jetzt auch gerade momentan ein Trend. Ne? Also lagerfähige Biere, dass man die auch wirklich nach Jahren dann, dass sie dann wirklich ähnlich wie Wein
sägt. Die verändern sich, das ist wahnsinnig.
In Belgien ist das momentan ein großes Thema. Belgien wieder.
Oder auch für Brauer, die dann vielleicht noch sogar die Hefe draus ziehen können.
Genau.
Gibt es ja teilweise bei der Geschichte von der Berliner Weiße. Ne? Die haben sie auch quasi wieder rausgerettet.
Richtig, aus Flasche. Aus uralte Flasche, ja.
Ja, die haben teilweise wirklich aus dem Berliner Kindl oder die eine ganze alte Flasche, die über eBay gekauft und haben dann halt quasi die Hefe extrahiert und haben dann quasi Hefestämme wieder. Wobei, letztendlich sind Wildhefe, es sind Brettanomyces-Hefe, wo du dann halt irgendwie in Fässer drin hast, die du dann halt quasi, die halt wieder geimpft haben, die Biere, und die haben die halt dann so schmecken lassen, wie sie sind. Schneeäule ist zum Beispiel so.
Genau.
Ja.
Aha, Schneeäule, genau.
So bekannte Player, wenn es um Berliner Weiße geht.
Ja, aber Berlo hat auch geile Weiße.
Ja, so manche Berliner, die da so.
Bin ich ja bekanntlich gar nicht Fan, ne?
Ne, der Flo mag das überhaupt nicht, aber ich.
Sauerbier.
Ich stehe ein bisschen drauf, muss ich sagen.
Okay, ich gucke mal in unserer Liste. Ich glaube, wir gehen jetzt in die
Medientipps.
Genau.
Aber probier mal vorher noch den Eisenbock.
Ja, ich glaube, der begleitet uns jetzt durch die Medientipps. Ich glaube, das ist eine ganz gute Geschichte. Martin wird uns kurz was erzählen dazu.
Genau, ich habe tatsächlich zum Mai einen Maibock gebraut. Den habe ich dann teilweise in größerer Auflage mitgenommen zu unserem Diplom-Sommelier-Kurs. Und im Diplom-Sommelier-Kurs haben wir den Maibock dann auch als Eisbock quasi präsentiert. Das heißt, wir haben 4 Liter von der Maibock eingefroren und irgendwie Restkonzentrat von 250 Milliliter sind dann noch rausgekommen als Eisbock. Ja, das heißt, wer die Story noch nicht kennt, ich erzähle sie irgendwann mal, weil das wird jetzt, glaube ich, der Rahmen sprengen. Letztendlich war es irgendwie ein Azubi irgendwo im Bayerische, der dann halt quasi mal Fass rausgestellt hat im Winter und das ist eingefroren und der Braumeister hat einen Verdammt dazu, das, was noch irgendwie rauskommt, aus dem Fass trinken zu müssen. Der war dann halt voll wie Haubitz. Weil,
und fand's geil.
Weil halt der Alkohol am spätesten gefriert. Und das ist quasi die Geburtsstunde des Eisbocks gewesen. Und
beziehungsweise am spätesten gefriert, aber auch als erstes wieder taut.
Taut, genau. Und letztendlich hat er dann quasi das hochkonzentrierte Alkohol-Gsöff getrunken. Und das trinken wir jetzt auch. Ne? Also nicht erschrecken, das ist wirklich heavy. Ne?
Das riecht aber auch voll süß.
Ja, das hat halt den kompletten Eisbock-Charakter. Und das ist schon geil. Das, wir trinken es übrigens auch in Schnapsgläser, ne? Also nicht.
Genau, wir haben so, ich weiß nicht genau, das ist halt Richtung Grappa-Glas, ne? So.
Also es ist die Seele, das ist die Seele des Bieres.
Der ist auf jeden Fall cremig, du.
Ja.
Und
also ich bin jetzt nicht ein Neuling mit Eisbock, ich habe da schon ein paar Erfahrungen gesammelt. Ja.
Ich finde geil, vor allem von dieses Gefühl, wie es halt runtergeht. Das ist halt, ja warm, ist es? Ne? Ja. Ah.
Und es ist vorherrschend halt, ist hier halt auch das Alkoholische.
Ja, ja, klar.
Aber ich finde es jetzt nicht so krass wie irgendwelche anderen. Also natürlich nicht so wie Schnaps, aber da haut ja ein bisschen weniger, ne? Aber es.
Also was es genau wird, kann ich ja nicht sagen, weil das war halt wirklich frei aus der Lameng raus. Also wir haben die 4 Liter eingefroren und haben dann die ersten 250 Milliliter aufgefangen. Man kann das jetzt rein rechnerisch irgendwie ermitteln, man kann das auch irgendwie sensorisch, beziehungsweise über irgendwelche, ja, wie ist das, Laborversuche ermitteln, welche Alkohol da drin ist. Aber ich finde, es ist harmonische Verbindung vom Bier zum Likör. Also es ist,
ja, das ist definitiv, ja.
Es ist kein Bier mehr. Es ist schon eher ein Likör, weil der hat schon gut 18, 19, 20 Volumenprozent locker. Weil mein Maibock an sich, der hat schon knapp 7,5 bis 8 Volumenprozent. Und wenn ich dann nur das Extrakt noch rausrechne, dann bin ich so ungefähr bei dem Bereich. Aber mehr nachgesagt, oder beziehungsweise ist halt auch so, nicht jeder Bock oder Doppelbock eignet sich zum Eisbock machen, weil du hast überall irgendwo eine gewisse Stärke oder Vollmundigkeit. Das eine ist mehr Hopfen betont, das andere ist mehr Malz betont, das andere geht mehr in die Süße oder in die Säure. Und du brauchst eigentlich von allem etwas, weil alles, was du aufkonzentrierst, ist auch der Geschmack. Ja? Mhm. Und wenn der Geschmack schon nicht passt und der geht in eine gewisse Richtung, dann tust du das natürlich konzentrieren in diese Richtung.
Ja.
Das heißt, es ist entweder stark sauer, es ist oder stark süß oder es ist stark alkoholisch oder sowas in der Richtung. Und ich finde, er ist sehr rund, man kann ihn gut trinken. Es ist jetzt nichts, was man jetzt der literweise süffelt, aber ich sage mal so, also zwischendurch ist es immer ein ganz gutes Experiment.
Aber weil du jetzt gerade sagst, also für mein Empfinden geht er jetzt eher in die Richtung säuerlich. Mhm. Ich habe jetzt schon öfter mal einen Eisbock probiert, die waren eigentlich durchweg in die Richtung Süße.
Ja.
Das ist jetzt eher leicht in die Gegenrichtung, ins Saure. Finde ich ziemlich interessant. Wie wir eben schon gesagt haben, ist sie nicht unbedingt meins. Säuerlich, deswegen. Aber interessant ist es in jedem Fall. genau. Fangen wir kurz mit den Medientipps an. Wie sieht's aus?
Ja, soll ich? Bist du? Ich glaube, du bist reihenfolgetechnisch. Hast du es so aufgeschrieben, dass du der Erste bist?
Habe ich das, ja.
Dann lass mal unseren Gast als Erstes.
Medientipps. Das können wir natürlich machen. Ja. Martin, möchtest du uns was präsentieren?
Also ich habe mich heute schon vorbereitet, ich habe mich da auch drauf vorbereitet. Also grundsätzlich, was ich als erster Medientipp geil finde, ist Jackass, der Film. Also der kommt jetzt quasi neu ins Kino, ist ein super geiler Trailer. Ich habe mich sehr in die 90er Jahre zurückerinnert gefühlt, wo dann die ersten Jackass-Filme oder Serie überhaupt gekommen sind, und die setzen wirklich nahtlos an dieser Geschichte an, und ich finde es so geil. Also
sind da eigentlich noch alle dabei? Also ja, die ganze alle, alte Dudes da, die
grauhaarig und es ist
die Wahnsinnige.
Also guckt euch diesen Trailer an und ihr werdet einfach, also es ist
super. Ich meine, können so Leute wie Steve O eigentlich was anderes als das?
Also nee.
nee. Er ist ja quasi dafür gemacht, für das, also sein Leben.
Ist Bam Margera eigentlich immer noch so dick?
Ja.
Ja,
ich habe den Trailer und das alles noch nicht gesehen, aber ich kenne halt das ganze alte, noch vor Jackass und dieses.
Und die sind grauhaarig.
Ja, das ist halt die Natur, sind, ne?
Ich meine. Und die gehen aber genauso ab wie die ganze Zeit und die machen. Es ist total geil. Also ich finde es.
Ich muss mal das auf jeden Fall angucken. Also ich habe das Ganze auch.
Jackass Forever heißt das Ganze.
Jackass Forever. Ja. Das ist dann Teil 6, oder ne? Ehe ich mich.
Das weiß ich nicht. Aber
da gab es da irgendwie 3,5, ich weiß nicht mehr genau.
Da bin ich auch irgendwann raus gewesen. So. Nur die ersten.
Bei der letzten war ich auch irgendwie raus.
Es ist auf jeden Fall völlig hirnfrei und macht einfach nur Spaß zu tun.
CKY war früher mein Ding. Du.
Das war ja quasi der Vorgänger von Jackass.
Genau, das war so Bam Margera-Style und das habe ich ja absolut geliebt.
Ja. Vor allem war das ja noch ein bisschen anderer Style auch. Das war ja
viel
so
Skaten
eher so Privatvideo-Gedönsmäßig,
genau, aufgebaut. Also war viel Skating-Kram und dann halt Bam Margera mit seinem Vater, was er da für Scheiße gebaut hat. Und
wo er immer neigesprungen ist und er geschlafen und er ist ins,
genau, mit so einem fettes Schlagzeug ins Zimmer aufgestellt und dann geweckt damit.
Finde ich verrückt.
Ja, war noch so andere Zeug da zwischendurch, irgendwelche Musiksachen wie diese Brands Freestyle oder irgendein
Kopf. Brand Freestyle.
Irgendein, ja, genau. Scheiß da freestyled. Also, das ist schon geil.
Also, für unser, ja, Also für die Generation legendär auf jeden Fall. Jackass ist...
Ich glaube, es ist wirklich was, was sehr amüsiert.
Definitiv, aber man muss es mögen.
Ja, klar.
Also das spaltet die Lager definitiv. Also okay. Entweder man hasst es, das ist wie Koriander eigentlich.
Meinst du Koriander? Spaltet Koriander? Ich weiß es nicht.
Grüne auf jeden Fall. Ja, dann mache ich mal kurz weiter. Mhm, und gerne. Zwar, also Leute, wir hatten doch jetzt schon öfter das Thema Musik, Thema Beatles. Ich weiß, wir reiten auf dem Thema irgendwie rum. Kann ich auch noch vollziehen. Ich weiß, ich bin kein Beatles-Fan. Ja, bla bla. Man möge mir es verzeihen. Und aber, Leute, ich habe was für mich rausgefunden. Kann für den einen oder anderen irgendwie lächerlich wirken. Aber ich fange mit Medientipp Nummer 1 an. Paul McCartney. Sir Paul McCartney. Teil der Beatles. Mit den Beatles kann ich nichts mit anfangen. Aber die Solo-Sache von Paul McCartney habe ich jetzt für mich entdeckt. Und das ist total witzig, weil ich kannte das Lied schon ewig, was ich jetzt vorstellen will. Es nennt sich Hope of Deliverance. Kennt eigentlich jeder. Ich habe sogar vorhin eine Karl getestet und der Refrain klang ihm sogar im Ohr.
So ein bisschen ähnlich.
Das bedeutet was, Leute. Das bedeutet wirklich was. Also es ist Mainstream. Und
naja, ein bisschen weit hergeholt jetzt auch.
Ja, fuck, ich hab's angekannt.
Wieso ist das weit hergeholt?
Ja, doch, schon recht. Das ist, wahrscheinlich ist es Mainstream,
aber ich,
bei mir kam es auf jeden Fall nie an.
Ich habe das Lied auch schon 80.000 Mal gehört, natürlich, im Radio. Das geht jedem von uns so. Und ich habe aber das jetzt letztens wieder, so typisch wie ich das halt in der Art mache, mit meinen guten Kopfhörer und auch ein bisschen genauer hier gehört. Und ich finde das Lied richtig geil. Und es macht mega Fun. Und ich dachte so, what? Okay. Das ist ja was, wo ich dann vielleicht auch mit den Beatles irgendwo verbinden kann. Und witzig für unseren Podcast vielleicht ist. Aber ich komme auf noch mehr Sachen in der Hinsicht zurück. Aber ich lasse erst mal das Wort dem Karl für heute.
Ja, also ich wollte nur zum Song noch sagen. Also mein Stil wäre es jetzt nicht gewesen, so musiktechnisch. Aber
ich würde das jetzt auch nicht als mein Stil bezeichnen.
Aber ich kann durchaus verstehen, wieso man den Song gut finden kann.
Okay.
So, weil das war, also, aber Paul McCartney hat, glaube ich, noch viel mehr.
So, der hat einiges.
Der hat einige schnulzige, langweilige Songs, oder?
Ja, definitiv.
Ja, ja, okay. Weil dafür ist er bei mir eher im Gedächtnis.
Also das war so... wir haben vorhin geguckt, 93 war es, gell? Ja. 93, da hat man halt auch so andere Musik gemacht. Da hat man irgendwie so, das war so
mehr Crunch.
Ja, das war die aller Richtung, aber so in der Mainstream-Geschichte war das dann eher so, so ein bisschen mitnehmend, was Mitreißendes, was, oh, das ist leicht, das geht mit, sowas. Und deswegen denkst du wahrscheinlich an die Geschichte.
Ja, das ist gut möglich. Dann mache ich mal meinen Medientipp. Das ist, ich weiß gar nicht, ob es ein Interpret ist, ob es eine Band ist. Ich glaube, es ist einfach nur ein Typ, der die Songs macht. Der heißt The Only Deer Alive. Und der hat ein Cover gemacht von einem Soundtrack, von einem Spiel, das ich damals, als ich so jung war, einfach übelst gefeiert habe. Das Spiel Terranigma. Und der Song heißt auch Terranigma Underworld. Und ist quasi einfach nur ein Cover von einem Soundtrack, aber mit ein bisschen mehr gitarrenlastig. Und hört sich einfach richtig gut an, finde ich.
Und also wenn ich den Mainstream raushole, dann geht der Karl ganz weit in die Tiefen des Irgendwas.
Ich muss ja voll die Gegend schießen jetzt erst im Wolle.
Wobei, wir sprechen uns wirklich nicht ab, was das angeht, ne?
Ne, wir machen so, also...
Das macht jeder für sich aus. Was mache ich als Medientipp? Was möchte ich der Hörerschaft hier mitbringen? Und ich habe auch wirklich festgestellt, wenn ich irgendwo Mainstream nehme, dann gehst du abartig... Deep Web und so, ja.
Voll ungeplanter Ware. Also Flo Wutz erst, als wir auf dem Weg hierher gefahren sind, hat er, habe ich kurz erwähnt gehabt, ich weiß nicht.
Keine Ahnung.
Aber egal. Auf jeden Fall, das ist meins. Terranigma, Super Nintendo Spiele, eigentlich alles, was so an Soundtracks gibt.
Ja, Super Nintendo Spiele generell ist geil.
Richtig. Also das ganze Retro-Feeling, wer darauf damals hängen geblieben ist, auf den ganzen Super Nintendo Spielen, auf den RPG-Spielen, der wird diesen Song auch geil finden.
Super Nintendo ist legendär, wird es immer bleiben.
Ja, für unsere Generation glaube ich, das
definitiv,
ist so.
Definitiv, ja.
Die meisten Leute haben dann so
verbinden halt auch die Kindheit damit.
Entweder mit dem Nintendo oder mit Super Nintendo angefangen und von daher.
Genau.
Ist das da drin.
Martin, möchtest du deinen zweiten uns kredenzen?
Ja, also sowohl Bier als auch Meditipps. Meditipps habe ich als zweite definitiv The Metal Hammer. Also das müsst ihr euch reintun. Das sind 30 Jahre, wird noch gefeiert vom Black Album von Metallica. Mit einer Sponsor-CD von, mit Cover-Songs von Metallica. Und es ist einfach geil. Also holt euch die August-Ausgabe, fertig. Also
von dem Album sind, ich glaube, das sind über 100 Titel drauf. Ne? Also das sind, glaube ich, 50 oder mehr als 50 ja. Interprete, die irgendwie
alles gecovert haben, was irgendwie Metallica irgendwie gemacht hat.
Also ich habe gesehen, da sind einige dabei, die ich generell auch als gute Bands oder die ich generell als meine Lieblingsband bezeichne, Buffy Clyro zum Beispiel oder so, die dann Metallica sich annehmen und das komplett in eine andere Richtung katapultieren.
Das ist voll geil. Also es ist echt, das, was ich gehört habe, was ich gesehen habe, ist, ich finde, das absolute Medietipp.
Ich finde das mega spannend, die Geschichte mit dem Black Album. Man kann jetzt natürlich wieder sagen, böse Zunge behaupten, das ist doch alles nur wieder Verkauf und bla und macht. Aber ich finde es nett, weil das Black Album ist definitiv, und wenn wir jetzt gerade bei unserer Generation sprechen.
Ich hab's da oben.
Ja, das
Original von 1992.
Das hat einfach Gewicht in unserer Generation. Und ich finde, da darf man auch schon mal frische Hand dran legen und alle, genau, die jetzt neu sind, dürfen auch mal ihren Teil dazu beitragen, weil genau die sind die auch, die das inspiriert haben.
Ich war vor Corona noch, war ich auf einem Metallica-Konzert hier in Mannheim gewesen, auf meinem Gelände, und es war einfach geil, und es war einfach Metallica, und Metallica hat diese Szene auch geprägt, und deswegen ist es absolut.
Ich würde, also das ist fast unertrieben beigeprägt, finde ich schon. Also
ja.
Ich möchte es auch nicht immer so hochlobe wie, keine Ahnung, Judas Priest oder so oder Black Sabbath, das sind ja die Urväter, das bla bla. Das finde ich auch immer alles, das finde ich auch immer alles überspitzt und nervt mich auch irgendwo. Aber ich muss halt wirklich sagen, Metallica ist einfach die Hausnummer. Und ich finde es geil, dass es so von anderen Künstlern gemacht wird. Das nur neu aufzulegen, was viele andere Künstler machen, fände ich ultra langweilig. Ja. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Aber das ist geil. Ne?
Ja.
Muss ich dir echt recht geben für den Tipp. Und Meditipp bin ich auch dankbar für. Ich wollte nämlich in der richtigen Aschen was machen. Hat es aber echt vom Schirm verloren.
Ich muss nur gerade daran denken, vor 10 Jahren gab es doch schon mal sowas, oder? 20 Jahre Metallica, wo auch Limp Bizkit.
Ach Gott, das ist aber schon lang her.
Unter anderem aufgetreten ist mit dem Cover von Sanitarium.
Ja.
Das war auch so ein Ding, das war bei mir.
Korn war da noch mit.
So geil.
Was hat denn Korn gemacht gehabt? Blind war von Dennis selber.
Ja, richtig. Nee. Korn erinnert mich nicht mehr. Aber das Sanitarium-Cover, das ist bei mir so im Kopf hängen geblieben, auch das Video dazu. Einfach, und ich glaube, Metallica ist auch, die waren ja da im Publikum da quasi gesessen, während Limp Bizkit vorne auf der Bühne aufgetreten ist.
Die und wurden dann beschallt von ihrer eigenen Musik von anderen, das ist irgendwie geil.
Ne? Ja, und dann gab es auch noch Standing Ovations danach.
Das ist schon eine Ehrerbietung, ne?
Ja, doch schon, ja.
Sitzt du dann quasi in deinem eigenen.
In deinem eigenen Suit.
Ja, weil dein Cover noch von anderen Bands und dann trotzdem auch noch richtig geil gecovert. Also schon geil.
Sind wir uns einig, ne?
Ja, kannst du nichts sagen.
Bin ich wieder dran, gell?
Ja, aber wir machen mal kurz noch das Bier, weil da hat in der Zwischenzeit nicht auch noch ein Bier noch geschenkt.
Ich bin immer so voll in den Medientipps hier, deswegen.
Ja, voll krass. Also zu dem Maibock Eisbock haben wir jetzt der tatsächliche Maibock im Glas. Ja, da bin ich mal gespannt, was ihr so sagt. Ne?
Also ihr merkt, der Martin möchte uns übel abfüllen. Ne? Wir gehen hier völlig besoffen raus.
Geschmacklich auf jeden Fall schmeckt man es direkt raus, dass so der Eisbock herkommt. Also der Maibock kommt, also ihr versteht schon.
Also es kommt halt
los. Was?
Ne?
Man kann nicht verstehen.
Es ist richtig konzentriert, war der Eisbock von Dendo. Also das schmeckt. Und ich mag ja Böcke, ne? Also Böcke sind ja auch in letzter Zeit sind es ja meine Favorite.
Bock auf Bock.
Ich
ja, so zu jeder Zeit, also jetzt bei.
Naja gut, jetzt im Sommer ist es leider ein bisschen schwieriger.
Bei 30 Grad finde ich Bock schon echt schwierig. Wobei,
das ist ein Maibock, der ist nicht so süß. Ne?
Ja.
Ist das so? Ein Maibock ist nicht so süß? Mhm.
Maibock ist das klassische Getränk, was das Fastenbreche quasi darbietet, in dem Mittelalter. Ja? Und du hast den Maibock hatte und der ist ursprünglich, hat der Maibock quasi sei, das war irgendwann 1600 irgendwas, 1605 bis 1610, da gab es dann halt irgendwann mal den 30-jährigen Krieg und das war in München gewesen und das Hofbräuhaus hat das erste Mal so ein bisschen so in die Richtung unagärisch und Bockbier gebraut, weil das Bock kommt ja ein, einvernehmlich erstmal aus Einbeck. Das ist quasi irgendwo over im Norden. Und der damalige, ich weiß es nicht mehr, was für ein Typ das war, aber der hat auf jeden Fall so einen Brauer aus Einbeck halt engagiert im Hofbräuhaus damals zu brauen. Ne? Und der hat den ersten Bock gebraut. Und der schwedische König, Gustav X., glaube ich, war es gewesen, im Dreißigjährigen Krieg, war vor München gestanden und hat gesagt, so, ich nehme euch jetzt ein. Und der Herzog, der bla 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 irgendwas, wo ich jetzt gerade nicht weiß, was für einer das war, hat er gesagt, pass auf, du kriegst 230 Hektoliter Bier, ne? Also Bockbier, und dann ist gut. Ne? Und da hat er gemerkt, ja, zeichen mal, und dann war wirklich gut. Also es war dieser Bock damals gewesen, der hat sogar politische Wirkung gehabt. Mhm. Ja? Und er war 20 Jahre lang wirklich dem Adel vorbehalten, und irgendwann hat es dann gesagt, ja, gutes Volk im Hofbräuhaus, dann quasi im Volksbräuhaus, durfte dann auch den Bock quasi trinken. Ne? So. Und letztendlich war es dann so gewesen, dass dieser Maibock traditionell das Fastenbrecher gebrochen hat. Und der war nicht so süß. Der hat eine große Körperkarte, war kein Doppelbock gewesen, wie jetzt in Weihnachten. Der ist jetzt auch mit 17,5% Plato, ist der nicht so, oder 17% Plato, ist der nicht so, kein Doppelbock, kein klassischer. Und er ist ja nicht so süß gebraut. Also du hast nicht so diese Dextrin-Rasch drin gehabt, wo du dann gesagt hast, okay, du hast unverkehrbare Zucker drin, wo das also so süß macht. Deswegen, das ist so ein klassischer Maibock, ist nicht so süß.
Weinbock jetzt generell wird, also wo wir da beim Reinheitsgebot sind, wird nur die Malzmenge erhöht. Ist das richtig?
Genau. Ja.
Also das wird jetzt nicht mit Zucker nochmal gearbeitet, was man ja theoretisch machen könnte.
Das ist reine Schüttung. Also du gehst her, du hast dann halt quasi, was weiß ich, beim 2,5 Hektoliter habe ich jetzt traditionell für 12 Grad Plato, habe ich jetzt 50 Kilo Schüttung. Ja. Mhm. Bei einer Sudausausbeute von 65%. Und letztendlich, wenn ich dann sage, okay, ich will einen Doppelbock brauen, dann muss ich mindestens 80 Grad Plato haben. Das ist der Zuckergehalt von dem Bier. Da brauche ich dann so 65 bis 70 Kilo Schüttung. Ja, also quasi mehr Masse, wo ich einsetze, wo dann Zucker produziert. Mhm. Aber ich tue keinen künstlichen Zucker zusätzlich.
Mhm. Mal nicht. Mhm. Und nochmal kurz auf Einbeck.
Ja.
Der Name Bock kommt von, das wurde dann so Verballhorn, nennt man das, glaube ich, Einpöckscher.
Genau.
Und aus dem Einpöckscher wurde dann Bock. Das hatten wir auch schon mal. Wir haben eine Bockbierfolge, die könnt ihr euch.
Ein bisschen detaillierter gehabt.
Genau, die könnt ihr euch nochmal reinziehen, wenn ihr das wollt. Da
geht's also genau. Nicht ganz so detailliert mit Graf von Whatever und so, aber dieses Einböcksche.
Geil, so detailliert mit Graf von Whatever.
Das ist richtig, absolut. Das Einböcksche Bier. Einböcksche Bier, nicht Böcksche, Einböcksche. Und es war in Bayern im Slang dann halt irgendwann der Bock.
Der Bock, so.
Und letztendlich war es so gewesen, dass Einbeck, das ist so im Norden da oben, die größte Brauereidichte gehabt hat von Deutschland. Mhm. Also die waren, jeder zweite Haushalt hat eine Brauereikarte. Und dann war es so gewesen, dass dieser Bock bewusst hoch eingebraut wurde, weil Alkohol und Hopfenanteil fördert quasi die Stabilität des Bieres. Mhm. Das heißt, du kannst es quasi exportieren.
Genau.
Es ist in alle Richtungen exportiert worden.
Das war immer ganz wichtige Größe, dass es weit gefahren wäre kann, ohne kaputt zu gehen.
Genau.
Ja. Okay, dann haben wir dann noch einen kurzen Einschub zum Bock.
Einbäcker machen übrigens, also es gibt das Einbäcker-Bier, das kann man auch relativ weit gestreut auch in Deutschland kaufen.
Für normale Preise.
Genau, das Einbäcker-Bock, muss ich sagen, ist auch eine Hausnummer. Also es ist ein geiles Bier.
Ich glaube, habe ich sogar noch eine Flasche daheim.
Das kann sein, das kriegt man richtig.
Habe ich immer beim Tasting dabei, weil das immer so ein traditionelle Bock ist.
Genau, weil das ist so die Referenz, ne? Das ist ein Bock.
Ja.
Ja. Okay, ich glaube, dann mache ich kurz weiter mit meinem Medientipp noch.
Mhm.
Und zwar habe ich noch einen Beatle. Wer hätte es gedacht?
Den unbekannten Beatle.
Der geführt als unbekannter Beatle, genau. George Harrison. Und mit seinem Titel Got My Mind Set On You. Kennt auch jeder. Ich persönlich...
Got My Mind Set On You.
Genau. Und ich habe das... Als erstes unbewusst kennengelernt, als ich den Film Hör mal, wer da spricht. Du lachst, du kennst ihn aber, ne?
Nee, wir kennen nicht. Also, ja, ja, natürlich kennen die, die heute Schuhen kennen.
Kennt doch, hör mal, wer da hämmert.
Nee, nee, hör mal, wer da spricht. Das ist absolut, das ist mit John Travolta. Mit
richtig.
Der, mit der, wie ist denn, wie sie heißt, aber auf jeden Fall mit dem Thomas Gottschalk Baby. Ne?
Genau, genau, genau. Und das Baby konnte halt doch schon sprechen, und aber nur für die Kamera.
Synchronstimme war Thomas Gottschalk, das wäre Thomas Gottschalk Baby. Also
völlig weirder Film, aber für mich in der Zeit 90er, das war halt so als Kind absolutes Highlight. Und das, dieser Titel hat sich eingebrannt, und ich habe den jetzt wieder in Recherche mit dieser ganzen Beatles-Geschichte, habe ich dann noch diesen George Harrison geguckt und habe dann gesehen, ach, das ist von dem. Wie geil ist das denn? Und ich werde das Fazit noch ziehen, noch mein dritte.
Ja, da bin ich immer gespannt drauf, was da noch kommt. Ja, ich habe wieder was Game-Technisches natürlich herausgekramt, ne, um wieder einen kompletten Gegensatz zu machen. Und diesmal aber nicht Super Nintendo.
Ich bin Karl, ich möchte meine Nerdigkeit unterstreichen.
Nicht unbedingt.
Okay.
Es hat sich ergeben. Nämlich von Monkey Island, also eigentlich von E-Rock, den habe ich sogar schon mal gehabt.
E-Rock hast du gehabt, ja.
Meets, der macht immer diese Meets-Metal-Songs bei YouTube. Ist der Typ, der immer da steht und immer dann in die Kamera zwinkert und dann loslegt.
Das hat der nie was sagt bei YouTube. Genau. Immer so nichts.
Ja, und mittlerweile macht er auch wirklich und labert auch ein bisschen.
Jo!
Hat mich erschreckt. Ja.
Ich habe gedacht, er wäre taubstumm eigentlich.
Nee, ich glaube, der kann reden.
Ah, okay.
Auf jeden Fall hat er ein Monkey Island Meets-Metal gemacht. Und ist auch so in meiner Playlist immer mit drin. Ich höre einfach den Monkey Island Soundtrack, der ist einfach gut. Und nochmal in Metal-Version, noch ein Stück besser.
Monkey Island ist zu Hause nochmal, genau. Das, also, das
ja, muss man gespielt haben.
Eins oder zwei?
Und drei.
Drei,
also,
acht.
Also ich bin Fan von drei, muss also ich sagen.
Ich war eins, ne? Es waren vier Diskette und zwei waren 11 Diskette. Ne, 12 Diskette.
Ja.
Plus Codewort.
Mein Einstieg war wirklich der Dreier. Aber die andere habe ich nachgeholt.
Auf jeden Fall. Ich habe Amiga C64, beziehungsweise Amiga 500 war das gewesen. Ja, Monkey Island 1 war schon geil und Monkey Island 2 war halt wirklich der absolute Disc-Jockey-Typ, weil du hast ein zweites Laufwerk hatte und du hast wirklich bei jedem Szenewechsel die Diskette wechseln.
Diskette wechseln, ja.
Die hätten ja auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie die Erfinder waren, aber die hätten ja diesen geilen Kopierschutz gehabt mit dieser Scheibe.
Mit dem Codrad,
ja. Mit diesem Codrad, genau, wo man dann immer so diese Piratenköpfe
in die Verbindung. Das hast du aber gut kopieren können und hast auch mit deiner Reißzwecke dann in der Mitte fixiert und dann war alles super.
Gut. Es gibt immer Wege außenrum, also da braucht man sich nichts vormachen. Ja.
Aber sie haben es zumindest probiert.
Ja, genau, innovativ war es auf jeden Fall.
Und es war bunt und früher habe ich bloß schwarz-weiß kopieren können, dann war das schwierig zu kopieren. Das weiß ich natürlich.
Ja. Ja, das war mein Medientipp.
Genau, du hast keinen dritten, gell?
Doch, ich habe noch einen dritten. Ein dritter Medientipp ist für alle, die sich für Bier wirklich interessieren. Ne? Also ich kann nur empfehlen www.hopfenhelden.de.
Mhm.
Ist ein geile Online-Präsentation über alles, was mit dem Thema Bier zusammenhängt. Also jeder, der irgendwie noch Interesse an mehr hat, wie nur das Trinken, ist das gut aufgehoben.
Ja, auf jeden Fall. Kann man
so unterstreichen. Genau, weil ich bin eigentlich auch wirklich generell oft auf dieser Seite und recherchiere meine Sache, weil unser Podcast lebt teilweise tatsächlich auch von Hopfenhelden.
Ja, auch, ne? Also ich habe immer so eine Vielfalt von halt alles Mögliche, was ich so durchsuche. Also ich suche auch immer.
Ja, die sind schon sehr gut. Die sind sehr gut sortiert und die haben auch wirklich, wirklich tiefgründige Recherche vorhanden. Also ist super.
Ja. Selbst wenn du in die Tiefen vom Internet so untertauchst, irgendwann läuft es dann trotzdem im Gesamtergebnis auf das raus, was die bei Hopfenhelden.
Wo wir wieder bei dem Thema wären mit der Community, und zwar. Das finde ich auch das Gute an der Seite zum Beispiel. Die ballert dich nicht zu mit Werbung, dass du da völlig überfordert bist. Und Hauptsache, sie machen irgendeinen Gewinn aus dem Ganze. Man merkt, dass da die Leidenschaft im Vordergrund steht.
Absolut.
Und das ist halt das Geile
ist
an der
Geschichte. Ja.
Genau, das ist das Geile an der Geschichte. Und deswegen bei Beer Nerds ist das eine gute Hausnummer. Ja.
Falls jetzt einer dazuhört, ne, ihr könnt ruhig mal einen Beitrag über Bier-Podcasts machen. Also es wäre ganz, cool.
Was meinst du gerade?
Ich weiß gar nicht.
Okay, Leute, ich finalisiere das Ganze jetzt mal, und zwar mit meinem dritten Medientipp. Der nennt sich Mick Jagger, dieser Herr, auch The Mouse genannt, wegen seinem etwas breiten...
Das dürfte jedem bekannt sein.
Genau, Mick Jagger von... Den Beatles? Nee, Quatsch. Nee, war ein Witz.
Könnte doch von den Beatles sein.
Nee, der natürlich von den Rolling Stones. Und ich möchte das jetzt insgesamt finalisiere, die drei Titel. Vielleicht habt ihr es schon rausgefunden. Und zwar geht es mir um das mich persönlich. Ah, Moment, ich habe den Titel God Gave Me Everything. Ist für mich ausgewählt, weil es ein geiler Song ist. Und ich habe mich so ein bisschen durch die Historie von diesem Mick Jagger so durchgewühlt in Spotify. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass mir persönlich die Sache, die große Bands, und dort zählen definitiv die Beatles und die Rolling Stones, dass die Solo-Sache mir viel besser gefallen, als das, was sie jemals in ihrer großen Band gemacht hätten.
Das habe ich mir fast schon gedacht bei dem
Ganzen. Ich finde das ultra interessant, weil ich habe mir das alles durchgehört und dachte, geil, das Lied kenne ich schon ewig, das ist der Hammer. Und ach, das kenne ich auch schon ewig, das ist der Hammer. Und das ist von dem, ach, das sind auch die Beatles, ach, das ist von Rolling Stones, wie Mick Jagger. Der macht ja solo viel coolere Musik als die Stones überhaupt. Und das war für mich total der Aha-Moment. Da denke ich so, hä? Wie kann das sein?
Ja, den Song kannte ich jetzt auch noch nicht. Habe ich jetzt auch vorhin zum ersten Mal gehört. Aber auch schon direkt so viel gehabt so, okay, ja, ja, ich verstehe, wieso das ein guter Song ist.
In vielerlei Hinsicht viel grooviger als das, was die Stones jemals gemacht haben. Ich möchte keine Stone-Fan auf den Schlips drehen. Das war nie mein Ding, weil ich weiß, wie krass die doof sein können. Ach, die Beatles-Fans. Aber generell, ich bin sehr offen, was die Musik angeht. Aber die Stones gehen mir nicht neu und die Beatles gehen mir nicht neu. Es ist halt einfach so. Aber die Künstler Einzel machen geile Musik. Was ist das? Warum? Warum passiert das? Ich verstehe es nicht. Vielleicht kann mir es irgendjemand erklären. Ich finde es total interessant. Und deswegen habe ich jetzt die drei Sachen ausgewählt. Finde es für mich persönlich sehr lustig.
Ja, du, da hätte ich auch keine Antwort.
Was ich noch sagen wollte zu dem Titel, was ich vorhin kurz bei euch auch angesprochen habe. Ihr müsst euch denn dann jetzt im Nachhinein nochmal anhören. Und zwar müsst ihr auf das Schlagzeug hören. Das ist der erste Titel, bewusst, bei dem das Schlagzeug sich von Sekunde 1 bis zum Ende des Songs nicht verändert. Es gibt kein Fill, es gibt kein...
Und es ist super synchronisiert wahrscheinlich.
Nee, gar nicht. Das ist, ist original eingespielt.
Krass.
Man hört's. Aber es ändert sich nichts. Es ändert sich weder von Hi-Hat auf Ride oder sowas. Es ändert sich, das sind kein Becke-Splash zwischendrin. Da ist kein Fill, da ist gar nichts. Das geht straight von Sekunde 1 bis zum Ende. Das habe ich noch nie so gehört. Finde ich absolut interessant.
Gut, jetzt muss ich drauf achten.
Ja.
Jetzt würde mich auch interessieren, wie oft es eigentlich sowas gibt. Bei Songs. Gibt's irgendwo, hat jemand eine Statistik für mich, entweder, wo drin steht, wie oft es gibt Schlagzeug-Pattern, was
traue,
ich
in einem Song sage? Du musst keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht
hast. Genau, aber du musst das
unterscheiden.
Du musst das unterscheiden. In Elektro zum Beispiel, Techno, Krams und bla, gibt es das natürlich immer. Weil da ist das einfach Programm aus diesem Ding. Aber in der Rockmusik an sich und vor allem aus, ich sag mal, mit Checker, wo kommt dem sein Hintergrund? Das ist was ganz anderes. Da wird nicht von straight von Sekunde 1 bis dann irgendwas durchgespielt. Also für mich ist das war, wo ich das gehört habe, dachte ich, what? Wie kann das sein? Und warum funktioniert das?
Und warum habe ich es denn nie gehört?
Und warum habe ich es denn nie gehört? Genau.
Also das widerspricht allem, was man im richtig. Songwriting lernt.
Ganz genau. Ja. Ganz genau. Alles, was das widerspricht.
Auch schon Dynamik und ganz krass. Krass.
Richtig, es hat auch null Dynamik. Es geht einfach straight durch.
Ja, und das funktioniert. Krass.
Genau.
Okay, ja, dann mache ich hier mal das Ende, ne, mit. Wieder Metal, ne, eigentlich ist es Industrial, nennt man das hier, mit der Band Lord of the Lost und dem Song Drag Me to Hell. Ich muss ganz ehrlich sagen, Industrial ist ja auch nicht so mein Ding, aber ich finde einfach die Hook von dem Song, finde ich so geil. Gefällt mir einfach so gut, so dieses The more I get Dingsbums näher zur Himmel. Ich habe ein bisschen was getrunken vielleicht. genau.
Also
umso mehr komme ich zum Hölle. So.
Beim Hören vorhin ist mir eigentlich nur Enzo gefallen. Jetzt, das weiß ich nicht so unbedingt.
Ja, das fällt auf.
Das ist der Song, den ich jetzt so absolut abfeiern würde. Aber mir ist direkt aufgefallen, dass es unbedingt, also es müssen Deutsche sein. Weil wie das englische Wort wiedergegeben wird, das hörst du sofort, dass es ein Deutscher singt.
Der deutsche Slang
ist ja. Erkennbar. dieses harte.
Ich glaube, das. Ich hab mal gehört, dass es für Deutsche eigentlich, die merken das viel schneller, dass es halt quasi ein Deutscher ist, als es die
Amerikaner, ja, tatsächlich,
oder Engländer würden.
Oh, das hätte ich jetzt so nicht gedacht.
Ja, die sind so ein bisschen. Die sind nach so komisch drauf, dass sie sagen, okay, ja, du sprichst super Englisch und dabei kannst du bloß ein paar Brücke und das ist einfach bloß so Highlighting.
Die sind halt schon froh drüber, dass es überhaupt richtig versucht. Das ist quasi wie wenn ich nach Frankreich gehe und froh bin, wenn einer versucht, Englisch zu reden. Weil das passiert nicht in Frankreich. Niemand spricht mit dir Englisch.
Das stimmt. Selbst
wir sprechen im Elsass Deutsch, als dass er irgendwie Frankreich Deutsch.
Nein, eben nicht. Du gehst ins Elsass und sie können kein Deutsch, obwohl sie wissen, wie es geht. Sie verstehen dich, aber sie geben es nicht wieder. Ey, mir ist das schon so oft aufgefallen und ich denke so, okay Leute, ja, ich kann kein Französisch, ja, tut mir leid.
Ja, genau.
Aber ja.
Ja, ich war ja vor ein paar Wochen war ich mit meiner Frau im Disneyland in Paris, ne? Und dann war noch so die Sicherheitskontrolle. Und die wollten halt einfach partout kein Englisch sprechen und wollten die ganze Zeit nur Französisch einem beibringen, was sie von einem wollen.
Genau.
Und am Endeffekt sind wir rausgegangen aus der Sicherheitskontrolle und wussten immer noch nicht, was sie von mir, also von meiner Frau wollten.
Die wollten irgendwas
aus ihrer Tasche.
Die Franzosen sind sauhart, was das angeht. Also, da wird Französisch gesprochen und hier gibt es nichts anderes.
Nein.
Ja, gut. Sollen sie machen.
Ja, sollte.
Wieso was du
so, okay, das war das Wort zum Sonntag.
Richtig, haben wir noch ein paar andere Nationen gedisst. Gut ist.
Das war jetzt wichtig, dass wir die Franzosen mal noch ein bisschen runterhauen.
Haben die eigentlich gutes Bier?
Ja, Hänse. Ja. Oh ja, da könnte man mal noch irgendwann drauf eingehen. Ich wollte noch ein französisches Special machen.
Bier de Garde. Ne? Bier de Garde ist so typisch französisches Bier, was super lecker ist. Und da gibt es echt viele Brasserien. Das sind quasi die französische Brauerei, die kleine. Und die haben auch richtig Kultur da drin. Also das ist super lecker. Französisches Bier gibt es richtig gute Sachen.
Allein das Elsass an sich jetzt, also ausgenommen von...
Außer Kroneburg.
Ja, okay. Aber so, wenn man das Elsass an sich betrifft, die haben ein großes Hopfenanbaugebiet.
Ja, und Strisselspalter ist so der klassische französische Hopfen. Ja.
Also das ist schon, es ist auf jeden Fall interessant. Ich bereite noch ein Special vor. Es liegt in der Pipeline auf jeden Fall.
Mach das mal, das ist super.
Das ist gut. Vielleicht nehmen wir den Martin nur dazu, vielleicht hat er ja Bock.
Das kann uns alle nur weiterbringen.
Also ich merke, er hat auf jeden Fall durch sein Bier-Sommelier garantiert Informationen. Ne?
Ich kann euch ein bisschen was mitgeben.
Geil.
Also es hat heute definitiv Spaß gemacht mit dir,
Martin. Ja, es hat mir Spaß gemacht. Also
vielen Dank auch, dass wir hier sein durften.
Ich habe bloß Angst gehabt, dass ich so viel rede, weil ich rede eigentlich relativ viel, wenn ich irgendwie fasziniert von dem Thema bin und Bier ist eigentlich mein Thema momentan.
Aber du weißt, was wir machen, das ist ein Podcast.
Ja, also, das ist so Rettmafia.
Wir brauchen...
Ja, alles in Ordnung, aber ich wollte eigentlich nicht übertünchen jetzt beim Retter. Also das ist alles okay. Also ich fand es super locker, super lecher. Danke an alle miteinander und es war...
Ich denke, dass unser Hörer das mögen. Ich gucke gerade mal so, ich schiele auf die Uhr und denke, oh mein Gott, das wird unsere längste Folge, glaube ich, forever.
Ich habe noch ein bisschen Potenzial.
Vor allem haben wir es richtig geschickt gemacht, selbst in den Medientipps. Da gibt es noch Bierinformationen. Also das muss jeder einfach bis zum Ende hören.
Leute, es war das Special nach der Sommerpause und ich finde, das ist echt gelungen und danke Martin, dass wir hier sein durften und in der Brauerei der Podcast aufnehmen, das ist eine Premiere für uns. Wir haben jetzt Folge 68, stimmt's?
Ich glaube 68, ja.
Ich meine, bei 38 Grad und in der Brauerei ist nämlich klimatisiert, super.
Einfach perfekt.
Was will man mehr?
Ja.
Okay, also ich würde sagen, mit den Worten machen wir den Abgang. Bis demnächst.
Bis dann.
Tschö. Party on.